Wir haben ja im Römerbrief schon verschiedene Abschnitte jetzt gelesen. Und heute haben wir zwei Verse, die mich schon sehr, sehr lange begleiten. Und trotzdem muss ich sagen, habe ich jetzt wieder mal was Neues entdeckt. Ich hoffe, das kennt ihr auch alle. Da gibt es Bibeltexte, wo man denkt, die kenne ich ja seit der Kinderstunde. Ja, ganz so lange kenne ich den hier jetzt nicht, aber doch schon ziemlich lange. Und man meint und denkt eigentlich so ein bisschen, da kenne ich jetzt alles. Ja, wir haben ja schon in der Kinderstunde, also wir, meine Geschwister und ich, wir haben in der Kinderstunde schon die Mitarbeiter zur Verzweiflung gebracht. Die wollten uns eine biblische Geschichte erzählen und haben zwei Sätze gesagt und dann kam, kenne ich schon. Und mal ganz ehrlich, geht es uns nicht manchmal genauso bei einer Predigt? Da wird der Predigttext gelesen. Ich meine, steht keiner mehr auf und schreit los, kenne ich schon. Das traut ihr euch einfach nicht mehr. Oder seid zu gut erzogen oder wie auch immer. Aber mal ganz ehrlich, geht es uns nicht manchmal im Herzen dann doch so? Kenne ich doch schon. Und dann haken wir ab und dann... Und so einen Text habe ich heute, wo das bei mir also leicht passieren könnte, ja, kenne ich schon. Und trotzdem, wie gesagt, mir ist es so gegangen, dass er für mich doch nochmal neue Strahlkraft gekriegt hat, auch anders, als ich ihn bis jetzt immer gelesen habe. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Habt ihr sicher schon mal gehört, dieser Text, und der beginnt ja hier, was habe ich denn jetzt? Habe ich mich hier verschrieben? Ich ermuntere euch. Habe ich da nicht eben gelesen? Ich ermahne euch. Was stimmt denn jetzt? Und das ist schon das erste Spannende, was mir ganz neu aufgegangen ist, wobei ich das eigentlich wusste. Hier steht nämlich im Griechischen eine Vokabel, die hat ein so breites Wortfeld, also die kann so verschiedene Bedeutungen haben, dass wir dafür gar kein deutsches Wort haben, das das Ganze eigentlich umfasst. Ich habe mal aus dem Wörterbuch rausgezogen, welche Bedeutungen es da geben kann. Herbeirufen, bis hin zum als Anwalt herbeirufen, ja, also einen Anwalt herbeirufen, auffordern, ermahnen, bitten, ermuntern, zusprechen, trösten. Ja, also das Partizip davon ist der Tröster, also der Heilige Geist, wird so bezeichnet, auch mit diesem Wort. Also man könnte auch übersetzen, der Herbeigerufene für den Heiligen Geist, der mich immer wieder antreibt, der mir ermahnt. Ja, das sind alles auch Aufgaben des Heiligen Geistes. Und Paulus sagt jetzt hier, das tue ich mit euch. Ich ermuntere euch. Ich ermahne euch. Ich möchte euch in Bewegung setzen. Ich fordere euch auf. Vielleicht wäre das sogar vielleicht die beste Übersetzung, weil sie die verschiedenen Aspekte irgendwie zusammenbringt. Ich fordere euch auf. Und da ist kein erhobener Zeigefinger. Ja? So ermahnen im Sinne so, du Böser, jetzt benimm dich mal ordentlich oder so. Ja, wie das Eltern machen, wenn die Kinder im Gottesdienst zu hibbelig sind, dann werden sie ermahnt. Oder unsere Kinder wollten mal mit, da waren sie noch ziemlich klein, sie wollten unbedingt mit Papa mit zum Gottesdienst. Ich war da in einem Seelsorgezentrum, dann habe ich halt auch gesagt, Leute, oder Kinder, ihr könnt mit, aber dann bitte benehmt euch. Ich möchte nicht in die Verlegenheit kommen, dass ich euch von der Kanzel runter unten zusammenpfeifen muss, weil ihr euch eben nicht benehmt. Ja, dann geht das nicht. Halleluja, wenn die Kinder unbedingt mitwollen, weil da hat man Möglichkeiten, die hat man sonst nicht. Also hier ist kein erhobener Zeigefinger, sondern es ist wirklich ein, ich ermutige euch, ich ermuntere euch, ich fordere euch auf zu eurem Besten, und zwar gemäß der Barmherzigkeit Gottes. Angesichts dessen, was wir gerade gelesen haben, habe ich das in etwa frei wiedergegeben. Denn, haben wir ja die letzten Predigten gesehen, Römer 1 bis 3, wir sind alle nicht so, wie Gott uns gerne haben würde. Da fehlt was, da klemmt was. Keiner von uns könnte so, wie er ist, vor Gott bestehen. Und selbst wenn wir das von heute an schaffen würden, nichts mehr falsch zu machen, immer Gott gehorsam zu sein, immer nach seinem Willen zu fragen und auch noch das zu tun, was er uns dann sagt, könnten wir immer noch damit das nicht abbezahlen, was wir bis heute verbockt haben. Oder sitzt hier jemand, der immer nach Gott gefragt und getan hat, was Gott gesagt hat? Ja, und dann war ja der zweite Teil, der Lohn für diesen Ungehorsam ist der Tod. Und zwar der zweite Tod. Ja, also einmal sterben wir alle, aber dann ist die Frage, wie geht es danach weiter? Der Lohn für unseren Ungehorsam Gott gegenüber, und zu Ungehorsam zählt auch, wenn ich gar nicht erst gefragt habe, was er will, der Lohn dafür ist der Tod. Und dann kommt aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Diese Zusage, wir kriegen den Himmel geschenkt. Wir müssen das Geschenk nur annehmen, das ist alles, aber wir kriegen ihn grundsätzlich geschenkt. Und dann hatten wir in Römer 8, das war die letzte Predigt, dann so Dinge, die daraus folgen und die uns geschenkt sind. Wunderbare Gaben, die Gott uns gibt. Und angesichts dieser Barmherzigkeit, dieser Gnade, möchte ich euch jetzt Mut machen, dass ihr eure Leiber zu lebendigen Opfern hingebt. Das heißt ja, ich stelle mich Gott ganz zur Verfügung. Zum Glück steht hier was von lebendigen Opfern, denn was war normalerweise, wurden normalerweise mit Opfern gemacht? Ja, der Aaron macht hier so eine Geste, die könnt ihr hinten natürlich nicht sehen. Ja, schlachten und dann teilweise verbrennen und der Rest wurde gegessen. Ja, und das also hier, das wird also nicht von uns verlangt im Normalfall, sondern wir sollen unsere Leiber als lebendige Opfer geben. Und das ist nämlich der andere Aspekt beim Opfer, nämlich das Opfer gehört Gott. Das Opfer wird, ich gebe etwas von mir ab. Deswegen, wir sammeln ja auch ein Opfer und da legen wir also keine Ferkel rein, die dann anschließend geschlachtet werden, sondern da dürfen wir Geld reintun und damit gehört das nicht mehr mir, sondern ich stelle es Gott zur Verfügung. Das ist eigentlich der Gedanke eines Opfers. Und das heißt jetzt hier auf unsere Situation bezogen, wenn ich meinen Leib als ein lebendiges Opfer gebe, dann gehört er nicht mehr in erster Linie mir, sondern ich stelle ihn Gott zur Verfügung. Ich stelle mich, weil ich denke, der Leib, der steht hier einfach für die ganze Person als Teil für das Ganze. Ja, wenn ich sage, ich leihe dir meine Hand, dann sage ich, ja, meine ich damit ja auch nicht, ich schraube die ab, gebe sie dir und hole sie mir nachher wieder, sondern heißt das, ich komme, ich helfe. Ja, aber ich komme schon ganz, nicht nur meine Hand. Und so hier auch, gebt eure Leiber, heißt natürlich den ganzen Menschen mit Leib, Seele und Geist und allem, was dazugehört. Ich stelle mich Gott ganz zur Verfügung. Ich gehöre ihm, ich nehme das nicht mehr für mich in Anspruch. Und dann heißt es hier noch, und das ist vernünftig. Ja, man könnte ja meinen, also ist das nicht übertrieben? Ist das nicht, also jetzt komm, jetzt hebst du aber ein bisschen ab. Ja, irgendwo, irgendwas muss ja doch noch für mich bleiben. Also, und jetzt sagt Paulus, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist vernünftig. Es ist vernünftig, wenn wir uns Gott ganz zur Verfügung stellen. Ja, nochmal, aufgrund dessen, was wir vorher gesehen haben, Gott schenkt uns das ewige Leben. Seine Liebe ist immer da. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, war ja eine der Aussagen in Römer 8. Und wenn das so ist, dann ist es nur vernünftig, wenn ich mein ganzes Leben Gott zur Verfügung stelle. Und ein Gottesdienst, wo ich Gott 1,5 Stunden zur Verfügung stelle und den Rest der Woche hat Gott mir nichts zu sagen, der ist eben einfach nicht vernünftig. Im Alten Testament geht Gott so weit, dass er sagt, ihr habt tolle Gottesdienste, da stimmt alles. Aber die könnt ihr in die Tonne kloppen, wenn eure Herzen nicht dabei sind. Ja? Und zu unserer Zeit hatten sie mal so einen Spruch, der kam bei uns immer mal in regelmäßigen Abständen vor. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Also entweder du gehörst Jesus ganz oder du kannst es bleiben lassen. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Keine halben Sachen. Das ist das. Paulus sagt, wenn das, was wir jetzt gelesen haben, stimmt, Römer 1 bis 8, diese Zusagen. Lest mal nur Kapitel 8, wenn ihr das nicht mehr in Erinnerung habt. Lest das mal nach zu Hause. Lest nochmal Kapitel 8 und dann, wenn das so ist, dann ist es nur vernünftig, wenn wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen. Und dann kommt dieser Satz, der Vers nach der Luther-Übersetzung gehört für mich zu den vielleicht am meisten missbrauchten Bibelworten. Nach Luther hieß es ja, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Hier ist es etwas anders formuliert. Passt euch nicht diesem Weltlauf an. Und da ist ja jetzt die Frage, auf welchen Gebieten? Wie ist das denn jetzt gemeint? Und ich glaube, gemeint ist hier die Gesinnung. Ja, also in der Vergangenheit, es wurde dann manchmal auf Kleidung bezogen, auf Frisuren bezogen, auf Freizeitgestaltung bezogen. Ja, also ein Christ spielt eben keinen Fußball im Verein, weil gerade im Vereinswesen viele Spiele dann am Sonntagvormittag sind und oder zumindest früher waren. Und also so waren so ganz viele, aber es wurden meistens an solchen Äußerlichkeiten das festgemacht. Und das ging so weit, dass meine Eltern mal zu einer christlichen Konferenz wollten und nicht wussten, wo das ist. Sie wussten den Ort, aber nicht wo im Ort. Und dann haben sie irgendwann gesagt, guck mal, die Leute dahin, die sehen so aus, als wenn sie dahin wollen. Weil man an den Frisuren und an solchen rein äußerlichen Dingen erkennen konnte, wer zu den Pietisten gehört. Sie sind hinterhergelaufen und sind richtig angekommen. Also das ist ganz lange einfach an solchen Äußerlichkeiten festgemacht worden. Und ich erwähne das, weil ich manchmal das Gefühl habe, hier und da blitzt das durchaus nochmal durch. Es kommt immer mal wieder doch vor, dass man an reinen Äußerlichkeiten festmacht, ob ich jetzt mich dieser Welt gleichstelle oder nicht. Gemeint ist aber hier, wie es ja auch nachher heißt, diese Gesinnung, die ich habe. Und dann eben dieser Satz mit der Veränderung. Und deswegen ist Veränderung ist nötig. Jesus hat uns angenommen, so wie wir zu dem Zeitpunkt waren oder wenn wir noch nicht zu ihm gehören. Er nimmt uns an, wie wir sind. Ja, ich habe dann auch mal mit jemandem über den Glauben gesprochen und der hat mir dann gesagt, also ich muss erstmal mein Leben auf die Reihe bringen und dann komme ich zu Jesus. Das ist nicht nötig und auch nicht möglich. Dem habe ich dann auf den Kopf zugesagt, dann kommst du nie. Sondern wir können und dürfen kommen, wie wir sind. Und selbst wenn wir uns selber unmöglich finden und uns schämen, wenn wir in den Spiegel gucken, Jesus nimmt uns an, so wie wir sind. Punkt. Ohne Wenn und Aber. Aber er möchte nicht, dass wir so bleiben. Deswegen ist Veränderung nötig, aber Veränderung ist eben auch möglich. Weil es hier steht, und das ist auch ein Unterschied zur Luther-Übersetzung, also an diesem Vers bin ich tatsächlich mal mit der Luther-Übersetzung nicht ganz glücklich, denn die hat das aktiv, verändert euch durch Veränderung eurer Gesinnung. Während Schlachter, die ich hier gelesen habe, und auch die Elberfelder, haben das als passiv, lasst euch verändern, werdet verändert. Und das entspricht auch dem griechischen Text hier. Lasst euch verändern, werdet verändert, lasst zu, dass Gott euch verändert. Und das war für mich eine ganz, ganz große Freiheit. Deswegen reite ich da auch hier mal drauf rum, ja, dass hier dieses Passiv steht. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer wieder daran gescheitert, aus mir einen besseren Menschen zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob euch das gelungen ist, aus euch selbst einen besseren Menschen zu machen. Ich bin an diesem Punkt immer wieder gescheitert. Und manchmal bin ich heute noch frustriert, ja, und würde das gerne ändern. Aber hier steht eben dieses Passiv. Jesus möchte uns Stück für Stück verändern. Oder Paulus an anderer Stelle, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Ja, Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Er will uns verändern, er will diese Dinge in uns reifen lassen, in uns wachsen lassen. Natürlich, ich kann das fördern oder ich kann das behindern. Ich kann Ja dazu sagen oder ich kann sagen, das will ich nicht. Die Möglichkeiten habe ich, ja. Betrübt nicht den Heiligen Geist, löscht den Heiligen Geist nicht aus an einer Stelle sogar. Das ist möglich. Gott lässt das manchmal zu, dass ich das tue. Aber nicht ich muss aus mir einen besseren Menschen machen. Das will er tun. Und ich darf dazu ja oder ich kann dazu nein sagen, ich kann mich wehren. Aber ich muss aus mir keinen besseren Menschen machen. Wir reden ja im Grunde die ganze Zeit über das, was die Bibel Heiligung nennt. Heiligung heißt eigentlich ganz einfach, dass ich jetzt für Gott lebe. Vorher habe ich für mich gelebt, oder sogar, Paulus sagt so ganz frech, ich habe für die Sünde gelebt, für den Ungehorsam gegen Gott. Und jetzt lebe ich für Gott. Das ist Heiligung, ganz einfach definiert. Aber das verändert mein Denken und dadurch auch mein Handeln. Wenn ich für Gott lebe, wenn ich mein Leben hier, leben wir dem Herrn, sterben wir so, sterben wir dem Herrn. Ja, wird ja oft bei Beerdigungen gelesen, da ist es nur ein bisschen spät. Sondern das ist eigentlich Thema fürs Leben. Ja? Leben wir dem Herrn. Und wenn wir das tun, dann wird er uns verändern. Manchmal sind wir mit dem Tempo nicht so zufrieden, weil wir würden das gerne schneller haben. Und wenn wir jetzt einen Menschen vor uns haben, dann denken wir manchmal also, wo steht der denn? Der hat sich ja noch gar nicht verändert. Aber manchmal ist ja auch die Frage, welchen Weg hat jemand genommen? Wir hatten in meiner ersten Stelle in einem Verband in Hessen einen Kollegen, einen Prediger, der hatte was Aggressives an sich. Also wenn der seine Meinung vertreten hat, habe ich regelmäßig Bauchschmerzen gekriegt. Weil der einfach so aggressiv das rübergebracht hat und vertreten hat. Und der war auch laut und, ja, ich kann auch laut sein, weiß ich. Aber irgendwo, ich hab immer einen möglichst großen Bogen um den gemacht. Und irgendwann hat er dann aus seinem Leben erzählt. Und der kam halt wirklich richtig aus der Rockerszene, aus der gewalttätigen Szene. Und als er dann so ein paar Dinge aus seinem Leben erzählt, habe ich gedacht, Menschenskind, das hat Gott schon an dem gehandelt. Der war mir immer noch zu laut. Der war mir immer noch zu aggressiv. Aber ich habe erst mal begriffen, der hat wahrscheinlich schon weit mehr Weg zurückgelegt als ich. Ja, und das muss man eben sehen. Wenn ich jetzt beurteilen will oder wenn ich mir das anmaße zu beurteilen, wie weit hat der sich denn jetzt schon verändert, dann muss ich ja auch davon ausgehen, von wo ist er denn gekommen. Ja? Und nicht, wie ist er jetzt, sondern was ist denn da schon für ein Stück Wegs gewesen. Ich habe mal ein paar Beispiele jetzt noch mir angeguckt, weil wir wollen jetzt nicht diesen praktischen Teil Vers für Vers, Abschnitt für Abschnitt durchgehen. Aber das sind ja zwei Dinge. Da ist einmal die Feindesliebe. Kommt noch im selben Kapitel, Römer 12. Rächt euch nicht selbst, spricht der Herr, denn die Rache ist mein. Gott sagt, ich will euch rächen, wenn euch Unrecht geschieht. Das war auch ein Gedanke, der nicht so ganz oft gepredigt wird, oder? Habt ihr schon mal eine Predigt darüber gehört, dass Gott uns rächen will? Steht zweimal im Neuen Testament, vom Alten ganz zu schweigen. Finde ich mal einen ganz interessanten Gedanken, auch wenn ich noch nie drauf gekommen bin, mal eine ganze Predigt darüber zu machen. Aber das beinhaltet, dass ich mich nicht räche. Ja, dass ich es bleiben lasse. Dass ich nicht aggressiv bin. Dass ich nicht dem Böses mit Bösem vergelte, sondern dass ich dem Gutes tue, der mir Böses tut, weil Gott mich ja rächen wird. Und dazu brauche ich Veränderung. Also wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, ich meine, ich zugeschlagen habe ich in meinem ganzen Leben zweimal. Das eine Mal war in der Grundschule, das andere war in der Hauptschulzeit, seitdem nicht mehr. Und selbst da zweimal in der ganzen Kindheit und Jugend ist auch nicht allzu viel. Und in beiden Fällen ging es nicht um mich. In beiden Fällen habe ich andere in Schutz genommen. Okay, ist nicht so ganz meine Sache, aber ich kann mit Worten schießen. Ja, ich kann mit Worten, wenn ich meine, da ist jemand, und mit Worten kann man töten. Ja, mit Fäusten ist das ganz schön schwierig, jemanden umzubringen. Es geht auch, aber nicht so einfach. Mit Worten ist es viel leichter. Gefährlich. Ne? Wirklich da nicht zurückzuschießen, sondern zu sagen, ich tue dir Gutes und überlasse die Rache Gott. Aber dazu ist Veränderung notwendig in unserem Leben. Bei den meisten jedenfalls. Es mag Leute geben, denen das von Natur aus liegt, die haben dann andere Punkte. Oder, für mich ein ganz großes Thema, vielleicht für euch gar nicht, der Verzicht auf die eigenen Freiheiten. Dem widmet Paulus fast 2 Kapitel hier noch im Römerbrief, wo er sagt, damals ging es um Götzenopferfleisch, bei uns sind es sicher heute andere Themen, aber der Punkt an sich, der ist derselbe geblieben. Paulus sagt, ich habe die Freiheit, alles zu essen, was auf den Tisch kommt. Ja, wer vielleicht heute die Diskussion Veganer, Vegetarier und überzeugte Fleischesser. Und ich habe die Freiheit, alles zu essen. Aber wenn ich mit jemandem zusammen bin, der diese innere Freiheit nicht hat, dann kann ich auch verzichten. Kann ich auf meine Freiheit verzichten, weil ein anderer in der Gemeinde die nicht hat? Und da könnte man sich ja jetzt verschiedene Szenarien vorstellen, wo man sagt, ich habe diese Freiheit, aber ich weiß, andere haben sie nicht. Und deshalb verzichte ich, zumindest in deren Gegenwart, auf meine Freiheit. Ein Beispiel ist ja auch die Blaukreuzarbeit, wo dann einfach die Mitarbeiter sagen, wir trinken auch keinen Alkohol. Die Leute, die wir betreuen, die können nicht mehr kontrolliert trinken. Und wir verzichten jetzt einfach auf unsere Freiheit an dieser Stelle und sagen, dann trinken wir auch nicht. Und auch nicht, also überhaupt nicht, auch nicht, wenn die nicht da sind, sondern grundsätzlich nicht. Kann ich auf meine Freiheit verzichten? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist das so ein empfindlicher Punkt. Mit dem Alkohol jetzt nicht. Ich bin so aufgewachsen. Aber es gibt so andere Themen, ja? Wo, wenn da einer mir Vorschriften machen will und sagen, du, das darfst du aber nicht, das solltest du aber nicht, dann geht innerlich erstmal, wieso nicht? Ja, und kann ich einfach verzichten, damit der andere nicht angefochten wird? Punkt. Aus Liebe zum Nächsten und aus Liebe zu Gott verzichte ich. Ist für mich Veränderung notwendig? Ist mir nicht von Natur aus in die Wiege gelegt? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber das sind nur mal 2 Beispiele. Ja, Veränderung ist nötig, aber Veränderung ist auch möglich, denn Gott will uns verändern. Wir haben es eben gesungen, wen der Sohn frei macht, der ist frei. Und da ist wirklich ganz viel dran. Wie gesagt, ich komme aus der Blaukreuzarbeit und einige meiner geistlichen Väter waren trockene Alkoholiker. Und wenn die mal aus ihrem Leben erzählt haben, ja, der eine, der gesagt hat, euren Vater habt ihr schon ins Grab gebracht, eure Mutter bringt ihr auch noch ins Grab. Danke. Und er sagt, und es stimmte. Also er waren 2 Brüder, die beide gesoffen haben. Und ja, oder der Willi, der, wenn die Polizei den einsacken wollten, brauchten die Minimum 8 Mann, sonst hat er die verdroschen. Ja, der hatte Unterarme, wie ich Oberschenkel habe. Und als der dann zum Glauben gekommen war, wie gesagt, unser Charakter verändert sich nicht sofort, dann ist er in die Kneipe, hat sich vor einem früheren Saufkumpan aufgebaut und er sagt, austrinken. Der also ausgetrunken, bezahlen. Der hat bezahlt, mitkommen. Und dann hat er mit in die Bibelstunde genommen. Ja, also das waren so die Leute, die mich mitgeprägt haben und von denen ich manches gelernt habe. Die hatten ihre Geschichte und Gott hat sie wirklich wunderbar verändert. Natürlich hatten auch wir als Christen, Gott verändert uns meistens nicht 100%. Guckt euch mal den Paulus an, der war vorher ein Fanatiker, der war nachher ein Fanatiker. Entschuldigung, ich weiß, manche Leute habe ich damit schon auf die Zehen getreten, wenn ich das so krass gesagt habe, aber der war immer all in. Vorher gegen die Christen, nachher für Christus. Ja, so Kompromisse mal, einen sanften Weg gab es für den nicht. Immer 100% oder 120 oder 150%. Immer Vollgas. Das war der Mann, das hat sich nicht geändert. Und ich denke, bei Petrus war es ähnlich. Ja? Er war vorher mit der großen Klappe und er war nachher der Wortführer. Nur die große Klappe war dann geheiligt. Aber Gott hat die große Klappe nicht verändert. Die ist geblieben. Er hat sie nur nachher benutzt, zum Segen. Also auch das nochmal, was verändert sich? Wir könnten hier noch viel weitermachen. Was heißt das Ganze jetzt für uns? Wir sind eingeladen, uns verändern zu lassen. Ja, wie gesagt, komischerweise haben alle übersetzt, ich ermahne euch. Ich finde dieses, ich ermuntere euch, ich ermutige euch. Deswegen sage ich, ihr seid wir sind eingeladen, uns von Gott verändern zu lassen. Nochmal, das ist keine Voraussetzung, um zu Jesus zu kommen. Zu Jesus kann ich ohne jede Veränderung jederzeit und sofort kommen. Aber wenn ich zu Jesus gehöre und mit ihm unterwegs bin, dann bin ich eingeladen, mich verändern zu lassen. Und wenn Gott uns verändert, dann führt das zum Segen für uns und für andere. Dann verändert sich etwas. Also in meiner Heimat, das habe ich schon öfters, da hat man in der Erweckungsbewegung gesagt, wenn sich einer bekehrt, dann müssen das die Kühe im Stall merken. Ja, da muss der Hund merken, dass ich ihn anders behandle. Und die Menschen natürlich erst recht. Was ist denn mit dem passiert? Der reagiert ja völlig anders. Das ist bei uns, die wir so reingewachsen sind, natürlich schwerer zu erkennen. Aber es gehört immer noch dazu. Ich hoffe, dass ich mich immer noch verändere. Bis zu dem Tag, dass ich dann mal vor Jesus stehe, dass ich nicht stehen bleibe. Stehen bleiben ist eigentlich geistlich gesehen der Tod. In der Hinsicht sind wir Christen Elefanten. Elefanten wachsen nämlich ihr ganzes Leben lang, bis sie sterben. Und in dieser Hinsicht sind wir Christen Elefanten. Und ich möchte deswegen von Gott weiter verändert werden. Ich bin sicher, er hat schon vieles getan, auch in meinem Leben, in deinem Leben. Aber ich möchte, dass es weitergeht, dass es nicht aufhört. Und ja, vielleicht hat sogar das nächste Thema, das aus der Schulung jetzt hervorgegangen ist, auch direkt, indirekt was damit wieder zu tun. Nämlich dazu gehört natürlich, dass ich mich ihm aussetze. Dass ich mich mit der Bibel aussetze, dass ich mich damit beschäftige, dass ich Zeit mit Gott verbringe im Gebet, in der Stille. Und man kann vieles nebenher machen. Meine Mutter hat immer gesagt, ihre Gebetszeiten sind die Zeiten am Bügelbrett. Wenn sie am Bügeln ist, beim Bügeln muss sie nicht viel nachdenken und da betet sie dann viel. Ein anderer hat gesagt, er betet beim Autofahren. Das kann ich nun wieder sehr schlecht. Fällt mir total schwer. Ja, jetzt mal Stoßgebet, ja. Ja, wenn mich einer geschnitten hat und ich war schnell genug auf der Bremse, danke Herr. Oder auch manchmal, Herr, bring mich heil an, ans Ziel. Ja, am Donnerstag, ich bin auf einmal in diesem zweiten Vortrag so gut, wie der war. Wenn der nicht so gut gewesen wäre, wäre ich eingeschlafen. Und so habe ich nur gekämpft mit dem Schlaf und habe trotzdem noch was mitgekriegt. Also der war wirklich gut, der Vortrag, sonst hätte ich da nichts mehr mitgekriegt, wäre ich einfach nur noch eingeschlafen. Und dann habe ich auch gebetet, Herr, du weißt, ich muss nachher noch nach Hause fahren und ohne Kaffee und Kuchen und ich wollte ja sofort nach der Veranstaltung fahren. Ja, das ist natürlich, sowas kann man immer auch beten unterwegs. Aber jetzt ein tiefes, intensives Gebet fällt mir beim Autofahren schwer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist auch egal, wann, wie und wo. Du musst was finden, was zu deinem Lebensrhythmus passt. Ich habe das schon mal gesagt. Bei uns hat man früher immer gesagt, du musst morgens als erstes deine stille Zeit machen. Sonst ist der ganze Tag hin. Bei mir funktioniert das nicht. Ich bin die ersten 1 bis 2 Stunden morgens kaum zu gebrauchen. Nur für Routinesachen. Die gehen. Ja, also wenn ich morgens, aber wenn schon meine Morgensroutine durcheinander kommt, dann habe ich schon Probleme. Wichtig ist, dass ich irgendwann am Tag Zeit mit Gott habe. Und jetzt ist es ja bei mir so, dass ich nicht um 7 im Büro sein muss. Zwingt mich ja keiner. Ich muss meine Arbeit schaffen und ich muss meine Arbeitszeit leisten, klar. Aber wann ich das mache, kann ich jetzt flexibler machen. Du musst einfach gucken, was passt in deinen Lebensrhythmus und auch was passt zu deiner Power. Dem Frieder habe ich das letztens erzählt, unser Inspektor in Sachsen-Anhalt. Der war als Inspektor ja oft abends noch unterwegs, bis der dann aus dem Verband irgendwo nach Hause gekommen war, war es schnell mal Mitternacht. Geht dem Johannes jetzt nicht viel anders, Johannes Reimüller. Ja? Und dann saß der Thomas aber morgens um 6 im Büro und hat seine stille Zeit gemacht. Da habe ich gesagt, das würde ich nicht mal eine Woche durchhalten. Und wenn ich es eine Woche durchhalten würde, dann wäre ich danach ein Frack. Das hat der 30 Jahre durchgehalten. Hat auf die Weise auch jedes Jahr einmal die Bibel komplett durchgelesen. Seit Beginn seiner Bibelschulzeit, bis er in Rente gegangen ist, jedes Jahr einmal komplett die Bibel gelesen. Muss ich einfach sagen, die Power habe ich nicht. Tut mir leid. Ich finde das super. Also wer die Power hat, macht das. Aber macht euch nicht fertig, wenn ihr sie nicht habt. Ich habe sie nicht. Wir müssen Wege finden, die zu uns passen, wie wir diese Begegnung mit Gott leben können. Aber wichtig ist, dass wir einen Weg finden und dass wir mit ihm unterwegs sind, dann wird und will er uns verändern. Lasst uns zusammen beten. Vater, danke für alle Veränderung, die schon passiert ist in unserem Leben. Danke, dass wir nicht die bleiben müssen, die wir mal waren mit all den Macken, die wir haben. Und manchmal willst du Eigenschaften, die vielleicht manchmal sogar problematisch sind, auch taufen und heiligen, sodass sie zum Segen werden können. Und so stellen wir uns dir zur Verfügung. Verändere du unser Leben. Amen.